¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es ist spät geworden an diesem Produktionstag. Die Sterne blinken bereits über dem zum Fußball verunstalteten Fernsehturm und die Köpfe und Computer rauchen immer noch. Aber auch bei diesem 129. On der Info haben wir weder Mühen noch schlaflose Nächte gescheut, um euch mit unseren Beiträgen klüger und schöner zu machen. Das Thema unserer Sendung ist diesmal Kolumbien. Ein Land, in dem Menschenrechtsverbrechen, aber auch Tribunale, in denen diese öffentlich gemacht werden, an der Tagesordnung sind. Ein Land, in dem die Hip-Hop-Kultur floriert und das, ja, auch das ist uns eine Nachricht wert, ein Land, das nicht an dieser diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft teilnehmen wird. Darüber und noch viel mehr zu berichten, ist uns eine halbe Stunde wert. Viel Spaß dabei.
Peru. Der Linksnationalist Ollanta Humala hat bei den Präsidentenwahlen am letzten Sonntag in Peru mit 30,3% die meisten Stimmen bekommen. Damit entscheidet eine Stichwahl Ende Mai über die Nachfolge von Präsident Alejandro Toledo. Gegen wen Humala bei der Stichwahl antreten wird, ist zunächst unklar. Die konservative Kandidatin Lourdes Flores und der Ex-Präsident Alan Garcia lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Wie die Wahlkommission in Lima am Montagabend mitteilte, lag Flores bei 26,4 und Garcia bei 25,2%. Der 42-jährige Berufsoffizier Humala, der noch vor kurzem weitgehend unbekannt war, hat vor allem unter der armen Landbevölkerung in Peru großen Zulauf. Er will die Wirtschaft gegen ausländische Konkurrenz abschirmen, die internationalen Bergbaukonzerne stärker zur Kasse bitten und den bereits ausgehandelten Freihandelsvertrag mit den USA nicht in Kraft setzen.
Venezuela. Parlamentarier debattieren über freie Software. Das venezolanische Parlament wird Mitte April über das Gesetzesvorhaben elektronische Regulierung und Informationstechnologie auf Grundlage freier Software diskutieren. Freie Software bedeutet die Freiheit des Benutzers, die Software zu benutzen, zu kopieren, sie zu vertreiben und selbst zu verbessern. Deshalb ist bei freier Software der Quellcode allgemein zugänglich. Das ist zum Beispiel bei den von den Konzernen Microsoft und Apple entwickelten Programmen nicht der Fall. Der Abgeordnete Luis Tascón hob hervor, dass die venezolanische Regierung die Kontrolle über die Software haben müsse und sie nicht von außen gesteuert werden dürfe. Zur Debatte im Parlament sind Vertreter nationaler Softwarehersteller und der großen transnationalen Softwareunternehmen sowie venezolanische Bürger eingeladen.
¿Dónde están mis vecinos? Los amigos míos, unos muertos heridos y otros desaparecidos. ¿En dónde está mi familia, la que me impulsa a progresar? ¿En dónde está lo que me han quitado? ¿En dónde está? Que solo veo dolor, muerte y sufrimiento.
Las palabras mágicas, si quieres ver desplazamiento.
Te crees fuerte, muy macho, matando gente inocente. Oh, oh, heroísmo, oh, oh, qué valiente. Merecen una medalla por infundir el terror, matando gente indefensa, pero qué decepción.
Dem kolumbianischen Hip-Hop ist der Berliner Dokumentarfilmer Dirk Lienig in seinem Film Beatbox Colombia auf der Spur, der auf der diesjährigen Globale, dem globalisierungskritischen Filmfestival in Berlin gezeigt wurde. Beatbox Colombia führt uns in die Metropolen Kolumbiens, besser gesagt in die Barrios Populares von Bogotá und Cali.
Causando dolor, paren esto, alto paren esta. El campo ya está solo, nadie quiere trabajar. Paren esto, alto paren esta. El campo ya está solo, nadie quiere trabajar.
Zwischen den Beiträgen in diesem On der Info hört ihr Interviews und Hip-Hop aus dem Film Beatbox Colombia von Dirk Lienig.
De nosotros, okay, ha. Oh, yeah. Me reclaman de lo que pasa, de lo que se habla sobre los falsos MCs dentro del hip hop, cultura dura, la verdad duele bastante, no soy elefante, pero mi flow pesado es Ibao. Voy dejando huella como sensei del Tíbet, aquí me ves la prueba más freestyle, si proviene del no viene del no, con los verdaderos eres cofe, adulto pero inmaduro descubierto, no hagas bulto.
Der spanische Kolumbien-Aktivist Alex Juan Marti besuchte Kolumbien zuletzt im Sommer 2005 im Rahmen des International Peace Observatory, IPO, wo er bedrohte Bauern- und Menschenrechtsaktivisten im Magdalena Medio begleitete. Seit knapp 10 Jahren beschäftigt er sich mit dem innerkolumbianischen Konflikt und hier liefert er uns nun ein paar Rahmendaten. Derweil gibt uns der kolumbianische Sozialforscher Pablo Emilio Angarita rückblickend auf die vergangenen 4 Jahre Regierungszeit Uribes einen theoretischen Hauch von Gefühl davon, was demokratische Sicherheit im kommunitären Staat so bedeuten kann. Mittendrin melden sich 3 Namen und gesichtslose Anwohner aus dem ländlichen Nordosten Antiochias jeder mal kurz zu Wort. Sie kennen Paramilitarismus und Mord, beziehungsweise demokratische Sicherheit. Nicht nur vom Hörensagen, denn sie sind, wie gesagt, mittendrin.
Ladrones de cuello blanco, máquinas politiqueras, corazones en barranco, creadores de la guerra. Hablan en su blanca casa, salen en televisión a explicar qué es lo que pasa, camuflando una verdad que solo ellos se creen.
En Colombia, hace más de unos 50 años, hay un conflicto.
In Kolumbien gibt es seit über 50 Jahren einen bewaffneten internen Konflikt zwischen aufständischen Gruppen und der kolumbianischen Armee in Komplizenschaft mit den Paramilitärs.
Junto con la complicidad de grupos armados ilegales paramilitares.
Zuletzt war es weniger ein Krieg zwischen Guerilla und Armee oder Paramilitärs, sondern vielmehr gegen die Zivilbevölkerung. Denn jedes Mal, wenn die Armee oder die Paramilitärs herkommen, töten sie Zivilisten.
Siempre matan a civiles.
Nos ponemos de acuerdo todos que vamos, no nos vamos a destruir.
Wir stimmen alle überein, dass wir uns nicht gegenseitig zerstören wollen. Da wir aber Egoisten sind, beabsichtigen wir laut dem britischen Staatsdenker Thomas Hobbes von Natur aus unsere gegenseitige Zerstörung. Um unser Überleben zu sichern, kommen wir zusammen und schließen einen Pakt ab. Damit verzichten wir allerdings gleichzeitig auf unsere persönliche Freiheit, die wir schließlich an den Souverän, also den Staat, delegieren, der sich von nun an um unsere Sicherheit kümmert. Daher rührt die alte Debatte um Sicherheit oder Freiheit.
Dieser Konflikt hat über all die Jahre zu mehr als 3,5 Millionen Inlandsflüchtlingen geführt.
Alle Gesetze sind laut Hobbes allein deshalb gerecht, weil sie vom Souverän verabschiedet werden. Denn schließlich ist der Souverän, der Staat, für unsere Sicherheit verantwortlich.
Dieser Konflikt führt dazu, dass zahlreiche soziale Organisationen zum Schweigen und ins Gefängnis gebracht werden und ihre gewerkschaftliche und soziale Führung ermordet wird.
An einem einzigen Tag haben sie 16 Kleinbauern ermordet. Gute, arbeitsame Leute. Die Paramilitärs ermordeten sie, weil sie angeblich mit der Guerilla zusammenarbeiteten.
Eine der Tausenden von Praktiken in dieser und anderen Regionen Kolumbiens ist die Ermordung von Kleinbauern, die dann als im Kampf gefallene Milizionäre oder Guerilleros präsentiert werden. Aber es sind nur Bauern.
Auch gibt es zahllose Menschenrechtsverletzungen in Form von Massenverhaftungen oder durch ein System der Bespitzelung, das die Menschen in den Bürgerkrieg zieht. Die Sicherheit wird so zum Privileg einiger weniger.
Wie viele Leute sind tot, die in unserer Wahrnehmung unschuldig sind? Und es wird behauptet, dass sie Guerilleros gewesen seien oder mit der Guerilla zusammenarbeiteten. Aber bei all den Massakern, die es hier gab, haben sie niemals jemanden in einer Tarnuniform oder mit einem Gewehr bewaffnet ermordet.
Man sagt nicht, dass es einen politischen bewaffneten Konflikt in Kolumbien gibt. Offiziell heißt es, dass es eine demokratische Regierung gibt, die für die Gesellschaft kämpft, und einige terroristische Banditen, die das zerstören wollen, was die Regierung aufzubauen versucht.
Kolumbien führt laut der Internationalen Arbeitsorganisation die Weltrangliste ermordeter Gewerkschafter an. In Komplizenschaft mit der internationalen Gemeinschaft sind über 4000 Gewerkschafter brutal ermordet worden.
Der Universitätsprofessor Günther Jakob spricht von der Existenz zweier unterschiedlicher Typen von Individuen. Der erste Typ, das sind Personen, Bürger, bei denen rechtsstaatliche Mittel angewandt werden. Der zweite Typ, das sind Nicht-Personen, Nicht-Bürger, bei denen keine rechtsstaatlichen Grundsätze gelten, denn sie sind die Gegner.
Hunderte und Tausende von Aktivisten sitzen in kolumbianischen Gefängnissen, damit ihre demokratischen Vorschläge ungehört bleiben.
Die demokratische Sicherheit ist bei genauer Betrachtung ein strategischer Kriegsplan. So verfügt die demokratische Sicherheit über einige juristische Strategien im Gewand legaler Reformen zu Diensten des Krieges. Die Regierung lehnt so faktisch die staatliche Verantwortung beim Schutz der Menschenrechte ab.
Und wenn man sieht, wie die Leute sterben und man nicht mal weiß, weshalb sie ermordet werden, also dann hat man Angst davor, irgendwo hinzugehen und sich zu beschweren. Das lässt man dann lieber. Man muss seinen Bruder, seine Mutter oder seinen Onkel begraben und Stillschweigen bewahren.
Ihr hört Ausschnitte aus dem Film Beatbox Colombia von der Klinik. Sie nennen sich Dopo, Ghettos Clan oder Operando. Sie sind zwischen 19 und 28 Jahren alt. Sie leben an einem der gefährlichsten Plätze Lateinamerikas, den Ghettos der großen Städte von Kolumbien, Bogotá und Cali. Ihre Leidenschaft ist Musik, Rap-Musik. In ihren Liedern singen sie vom Bürgerkrieg, der Gewalt auf den Straßen, von korrupten Politikern, von den Ursachen des Konfliktes, den Drogen, von Freunden, die nie wieder auftauchten. Und von dem Willen, etwas zu verändern. Ihre Musik ist wie ein Schrei. Beatbox Colombia kommt ohne Moderation aus. Die braucht er auch nicht. Die Bilder, die Interviews und natürlich der Hip-Hop selbst sprechen für sich. Zum Beispiel, wenn es um den bewaffneten Konflikt geht. Fernsehmitschnitte zeigen die mediale Sicht auf den Krieg. Die Botschaft: Die Guerillas versetzten das Land in Angst und Schrecken, während mutige, entschlossene Soldaten gegen den Terror vorgehen. Dann eine alte Frau, die mit ihrer Familie vertrieben wurde. Eine von 3 Millionen Desplazados in Kolumbien.
Als wir vertrieben wurden, lief ich in den Urwald, Richtung Grenze. 5 Tage war ich unterwegs. Meine Tochter ist in die nächste Stadt geflohen. Wir konnten nicht zusammen entkommen. Den ganzen Weg über weinte ich. Ich dachte, meine Kinder sind tot.
Und zuletzt der Hip-Hop, der ausdrückt, was die in den Medien verschwiegene Wahrheit der Bewohner in den Barrios ist. Der Staat führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung, vor allem gegen die Armen.
Der Krieg wird täglich schlimmer. Am meisten betroffen sind die Zivilisten, vor allem die Bauern. Es gibt ja einen alten Konflikt, denn das Land ist sehr reich. Deswegen sollen die Gemeinden vertrieben werden. Wir machen uns Sorgen, denn von diesem Land haben wir immer geträumt. In diesem Land liegt unsere Zukunft und für dieses Land werden wir bis zum Ende kämpfen.
Seit Jahrzehnten ist Kolumbien Schauplatz einer der weltweit blutigsten politischen Auseinandersetzungen und steht an der Spitze internationaler Gewaltstatistiken. Leidtragende sind vor allem Zivilisten. Jedes Jahr werden tausende Kleinbauern brutal enteignet und in die Slums der Großstädte vertrieben. Unzählige Menschen werden entführt, verstümmelt oder erschossen. Es gibt aber auch Akteure, die an dem schier endlosen Kreislauf der Gewalt verdienen. transnationale Konzerne. Wie sehr sie von den kolumbianischen Verhältnissen profitieren und selbst für die Gewalt verantwortlich sind, hat jetzt die neu eröffnete kolumbianische Sektion des Permanenten Tribunals der Völker untersucht. Anfang April fand in Bogotá die erste öffentliche Sitzung dieses Tribunals statt. Das Tribunal gibt es seit 1979. 60 Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Literatur und Menschenrechte beteiligen sich. Bärbel Schönerfinger von Kanal B war vor Ort.
Es gibt sicher viele Leute, die das Russell-Tribunal kennen. Also es gab ja auch ein Tribunal gegen den Vietnamkrieg in den 70er Jahren. Das ist von Bertrand Russell initiiert worden und Sartre hat mitgemacht und Simone de Beauvoir und ganz viele Intellektuelle. Die haben sich zusammengetan und ein Riesentribunal veranstaltet, um auf die Verbrechen des Vietnamkriegs aufmerksam zu machen, in einer Zeit, wo das in den Medien eben nicht abgebildet worden ist. Und so ist es eben jetzt in Kolumbien auch. Also in Kolumbien gibt es einen schlimmen Krieg des Staates gegen die Bevölkerung. Und das Problem in Kolumbien ist eben, dass die Justiz nicht funktioniert. Also es gibt eine Straflosigkeit von 97%.
In einer ersten Anhörung ging es um die Nahrungsmittelindustrie. Das Permanente Tribunal der Völker sammelte Beweise über transnationale Unternehmen. Diese, so das Tribunal, haben in Kolumbien von den Verbrechen des Paramilitarismus und des Staatsterrorismus profitiert. Stellvertretend für andere Unternehmen wurde die Verstrickung von Coca-Cola, Nestlé und Chiquita in Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht. Anhand von zahlreichen Zeugenaussagen und Beispielen wirft das Tribunal den Unternehmen vor, Arbeiter eingeschüchtert, Arbeitsrechte außer Kraft gesetzt und mit paramilitärischen Gruppen kooperiert zu haben. Von der Strategie des Terrors und der Gewalt, so das Urteil, profitieren die Konzerne.
Las empresas transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Grande, tanto sus sedes centrales.
Die transnationalen Unternehmen Nestlé, Coca-Cola und Chiquita werden direkt für schwere Verletzungen des Arbeitsrechts sowie des Rechtes auf Gewerkschaftsfreiheit verantwortlich gemacht. Sie stützen, so das Tribunal, eine Wirtschaftspolitik, die zur Verschlechterung der Lebensbedingungen für einen immer größer werdenden Teil der kolumbianischen Bevölkerung führt. 100 Gewerkschafter werden in Kolumbien jedes Jahr ermordet. Knapp die Hälfte aller Menschenrechtsverletzungen werden an gewerkschaftlich organisierten Arbeitern begangen. Nirgendwo auf der Welt ist es gefährlicher, in einer Gewerkschaft aktiv zu sein. Für Gewerkschaftsmitglieder ist es an der Tagesordnung, von paramilitärischen Gruppen mit dem Tod bedroht zu werden. Ein trauriges Beispiel der Kooperation zwischen Paramilitärs und Konzernen ist die Region Urabá im Nordwesten Kolumbiens nahe der Grenze zu Panama. Eine fruchtbare Region, die lange Zeit unbeachtet blieb von den großen Unternehmen. Das änderte sich, als sich in den 80er Jahren die ersten Konzerne ansiedelten. Als die Arbeiter sich in den Unternehmen gewerkschaftlich organisieren wollten, tauchten die Paramilitärs auf. Vor rund 10 Jahren vertrieben Paramilitärs die Gewerkschaften. Innerhalb von 2 Jahren zwischen 1995 und 1997 fand eine Reihe von Massakern statt, die sich gezielt gegen die Gewerkschaft Sinal Trenal richtete. Durch den Druck wurden die Gewerkschafter schließlich ganz vertrieben. Der Führungsetage von Coca-Cola war das Recht.
Coca-Cola! Argentina! Argentina! Coca-Cola! Coca-Cola! Argentina! Argentina! Coca-Cola!
Coca-Cola-Mörder ruft eine Gruppe von Gewerkschaftern vor dem Hauptquartier des Konzerns in Bogotá. In Urabá ist niemand mehr von ihnen. Sie sind in die Hauptstadt Bogotá geflüchtet. Auch hier in Bogotá liegt Spannung in der Luft. Den Gewerkschaftern ist die Unsicherheit anzumerken. Sicherheitsmitarbeiter von Coca-Cola beobachten die Szenerie. Ein Mann in Kampfuniform spricht in ein Walkie-Talkie. Gonzalo Quijano von Sinal Trenal lebt seit 8 Jahren in Bogotá.
Nachdem 1997 ein Attentat auf mich verübt wurde, musste ich meine Stadt Barranquilla verlassen. Seit 8 Jahren lebe ich jetzt in Bogotá aufgrund der unsicheren Situation in meinem Heimatort. Von den 8.500 Arbeitern, die heute in Kolumbien für Coca-Cola arbeiten, sind mehr als 90% heute Leiharbeiter. Oft verdienen sie weniger als den Mindestlohn und arbeiten 16 Stunden am Tag.
Gute Produktionsbedingungen für Coca-Cola. die nur durch den Einsatz von Gewalt und durch die massive Präsenz der Paramilitärs erreicht werden konnten. In Kolumbien hat die Rechtlosigkeit System und paramilitärische Gruppen haben darin ihren Platz. Alejandro Garcia verdeutlicht das bei seinem Plädoyer auf dem Tribunal.
In Kolumbien los asesinatos de los líderes sindicales siempre quedan en la impunidad.
In Kolumbien bleiben Morde an Gewerkschaften immer straffrei. Man nimmt Ermittlungen auf, aber die bleiben immer ergebnislos.
Pero no concluyen absolutamente en nada. No hay responsables.
Ein fatales System der Straflosigkeit, wie Menschenrechtsaktivist Iván Cepeda erklärt.
In Colombia existe un régimen que ha logrado de una manera muy hábil.
In Kolumbien existiert ein Regime, das es geschafft hat, sich in der internationalen Öffentlichkeit als demokratische Staatsform darzustellen. Diese wird dadurch erreicht, dass die Institutionen und Wahlen relativ regulär stattfinden. Gleichzeitig existieren aber verborgene Strukturen, die die verborgene Seite des Staates darstellt, die man im Zusammenhang mit der Repression und der Armee sehen muss.
Die Aktion des Tribunals ist symbolisch und hat keine direkten Auswirkungen auf die Verantwortlichen der Menschenrechtsverletzungen. Es kann nur die Öffentlichkeit auf die Situation in Kolumbien aufmerksam machen. Das Wochenende im April war aber erst der Anfang.
Das ist aber erst der erste Teil von dem Tribunal, weil es wird ja 6 Sektionen geben über die nächsten 2 Jahre. Und im Juli 2008 wird dann ein Urteil über die Lage in Kolumbien im Allgemeinen dann verlesen werden. Und ich glaube, das politisch Relevante ist halt das Urteil, das gefällt wird. Weil, ja, also dokumentiert sind die Sachen ja schon. Es geht, glaube ich, auch darum, dass es endlich mal ein bisschen Öffentlichkeit gibt für die Dinge.
Bis dahin und für die WM in Deutschland hoffen die Gewerkschaft aus Kolumbien auf Unterstützung aus Europa.
Also, wir wollen an alle Compañeros in Berlin eine Solidaritätserklärung senden, damit sie einen Boykott organisieren, damit Coca-Cola jetzt während der Fußball-Weltmeisterschaft nicht konsumiert wird und dass die Leute keine Coca-Cola trinken, dass sie sich solidarisieren. Wir hoffen, dass in Berlin Coca-Cola sich gezwungen sieht, eine Untersuchung einzuleiten.
Está en el futuro que te puede aplastar. Por todo esto debemos de pasar por el camino del mal. No debes de caminar si ves la luz.
Noch einmal Ausschnitte aus dem Film Beatbox Colombia von Dirk Lienig. Mit viel Musik, nur untertitelten Interviews und kräftigen Bildern zeigt Beatbox Colombia, wie die Menschen in den Barrios leben, wie sie denken, wie sie über die Runden kommen. Welcher Wortwitz, welche Kraft und welche Kultur aus den armen Vierteln kommt, die die kolumbianischen Medien ignorieren, die von der Politik im besten Fall vernachlässigt, im schlimmsten drangsaliert werden. So fängt Beatbox Colombia viel von der wahren Seele Kolumbiens ein. Sehenswert.
Wo es wie in diesem Onda-Info vor allem um Kolumbien geht, da darf natürlich auch die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 nicht fehlen. Denn immerhin hat es das südamerikanische Land geschafft, sich nicht dafür zu qualifizieren und dafür Argentinien, Brasilien, Ecuador und natürlich dem heimlichen Favoriten Paraguay den Vortritt zu lassen. Grund genug, unsere Onda-WM-Reihe mit Kolumbien zu starten, denn Verlierer waren uns schon immer sympathischer. Dass die Kolumbianer es trotz fehlender Teilnahme schaffen, das Sportereignis für ihre Zwecke zu nutzen, beweist das von Letizia Warwick initiierte Projekt Tiempo de Amistad, Zeit der Freundschaft. Hier knüpfen kolumbianische Frauen Freundschaftsbändchen und Schlüsselanhänger mit den Farben der verschiedenen Nationalflaggen der Teilnehmerländer. Außerdem hat Letizia für einen guten Zweck mit Künstlern aus verschiedenen Ländern in Hamburg einen WM-Song komponiert, damit wir alle so richtig was zum Schunkeln und Grölen haben. Auch wenn es mit Sicherheit kein kolumbianischer Torschütze war, der den Ball ins Tor befördert hat.
Yeah.
Patricia. Die Erlöse der verkauften Freundschaftsbändchen, Schlüsselanhänger und CDs gehen an Frauenprojekte in Kolumbien und sollen vor allem alleinerziehende Mütter unterstützen. Ist das kein Widerspruch? Immerhin kicken weder Frauen noch Kolumbien bei der diesjährigen WM.
Pues sí, puede ser un poco contradictorio y chévere para discutir, porque realmente también la chica que canta es.
Es ist schon möglich, dass es einen kleinen Widerspruch gibt. Fußball ist ein Männerterrain und unser Song wird von einer Frau gesungen. Ich persönlich gucke gerne Fußball. Was Kolumbien betrifft, nun, wir haben unser Projekt einfach begonnen, bevor unser Land in der Qualifikation für die WM ausgeschieden ist. Das bedeutet aber nicht, dass wir die ganze Aktion jetzt abbrechen müssen. Wir können trotzdem mit unserem Song und den Bändchen in Deutschland dabei sein.
Kolumbien hat sich für die WM nicht qualifiziert. Die neue lateinamerikanische Linke unter Néstor Kirchner in Argentinien und Lula da Silva in Brasilien hingegen schon. Als politisch engagiertes Radiomagazin fragen wir uns natürlich, ob sich darin auch politische Kräfteverhältnisse auf dem Kontinent widerspiegeln.
Pues no sé, por la situación política eso no tiene nada que ver realmente.
Nein, ich glaube nicht, dass die politische Situation damit etwas zu tun hat. Ob Kolumbien eine schlechte Fußballmannschaft hat, darüber lässt sich streiten. Ich würde das nicht so sehen, obwohl ich nicht alle Qualifikationsspiele gesehen habe. Kolumbien ist auf Platz 23 der Weltrangliste, wenn mich nicht alles täuscht. Es ist ein Fußballland, aber die Konkurrenz war einfach zu groß.
Und wer ist jetzt dein Favorit?
Bueno, a mí me gusta mucho el buen fútbol y me gusta mucho Brasil.
Ich mag guten Fußball und ich mag Brasilien. Als Kolumbien in der Qualifikation ausgeschieden ist, hieß es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, wir sind nicht dabei. Die gute, Brasilien hat ein paar Millionen mehr Fans.
Y la buena noticia es que Brasil tenía ahora unos millones de fans más.
Vielen Dank, Letizia. Wer mehr über das Projekt Tiempo de Amistad, Zeit der Freundschaft, wissen will, der schreibt am besten eine Mail an letyvarweg@t-online.de. Übrigens, das Hören der Musik im On der Info geschieht natürlich wie auch der Besuch eines Fußballspiels auf eigene Gefahr.
Österreich freut sich, Gastgeber des
vierten Gipfels
der Staats- und Regierungschefs
der Europäischen Union, Lateinamerikas
und der Karibik zu sein,
der am 12. Mai in Wien stattfinden wird.
Handel gleich Wachstum gleich Wohlstand und Frieden. Die hohe internationale Politik und Geschäftswelt trifft sich wieder einmal.
Zugleich werden in Wien auch die sozialen Bewegungen aus beiden Kontinenten ihre Stimme erheben. Von wegen globalisierte Wunderwelt.
Auch Onda und Radio Matraca fahren nach Wien. Wir berichten für euch live vom offiziellen und vom Alternativgipfel.
Im Vorfeld, währenddessen und danach. Mit Interviews, Hintergrundbeiträgen, Einschätzungen.
Per Livestream und natürlich auf unserer Homepage www.npla.de.
Vom 10. bis 13. Mai aus Wien.
Klick's an und hör rein.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de.
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.